aus Bayern. Ein Podcast von BR24.
Bayern ist besonders stark betroffen von Corona-Infektionen und auch der deutschlandweite Hotspot liegt im Freistaat. Wie die Staatsregierung auf die hohen Zahlen reagiert und wie die Lage in den Kliniken ist, das ist ein Thema der Wochenchronik aus Bayern. Außerdem erfahren Sie, was beim Berufungsprozess rund um die Causa Joachim Wollbergs herausgekommen ist. Und 10 Jahre, nachdem der NSU aufgedeckt worden ist, schauen wir auf die Neonazi-Szene in Bayern und auf die seitdem gewachsenen Initiativen gegen rechts. Am Mikrofon ist Irene Essmann. Die Corona-Krankenhausampel zeigt gelb. In Bayern gelten seit heute im ganzen Land deshalb strengere Corona-Regeln. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie in der Innengastronomie heißt das nun statt 3G 3G+. Das bedeutet, als getestet gilt nur noch, wer einen negativen PCR-Test vorweisen kann. Und überall dort, wo Masken welcher Art auch immer vorgeschrieben waren, müssen nun wieder FFP2-Masken getragen werden. Mancherorts aber greifen noch strengere Regeln, in Hotspots nämlich. Weil es seit längerem einige Ausreißer nach oben bei den Corona-Zahlen gibt, hat die Staatsregierung Mitte der Woche in einer Sondersitzung beschlossen, die Krankenhausampel zu regionalisieren. Katharina Pfadenhauer hat die Kabinettsbeschlüsse zusammengefasst.
Kontaktbeschränkungen und einen Lockdown soll es zwar nicht mehr geben. Mit einer Hotspot-Strategie hat Bayern aber die Ampel regionalisiert und die Maßnahmen entsprechend verschärft. Einschränkungen, insbesondere für Ungeimpfte, gibt es in den Hotspot-Gebieten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Und ein Hotspot ist nach der Definition, die wir heute ermittelt haben, ist ab einer Inzidenz von 300 und einer Krankenhausintensivbettenbelegung von ca. 80%.
In diesen Hotspot-Gebieten werden vor allem die 3Gs strenger gehandhabt. Dort, wo bei Veranstaltungen eine 3G-Regelung gilt, wird diese zu 3G+. Aus bisherigen 3G+, also Geimpften, Genesenen oder PCR-Getesteten, wird 2G. Darüber hinaus kommt in den Corona-Hotspots auch am Arbeitsplatz eine 3G-Pflicht, zumindest bei Betrieben mit mehr als 10 Mitarbeitern oder wenn Kontakt zu Kunden besteht. Ausgenommen von den Verschärfungen sind der Handel, Gaststätten und körpernahe Dienstleistungen. Zudem geht es in Schulen wieder strenger zu, wie Kultusminister Michael Piazzolo ankündigt.
Ab dem 8. November, ab dem Montag, wird die Maskenpflicht im Unterricht und auf den sogenannten Begegnungsflächen im Schulgebäude gelten, nicht dagegen unter freiem Himmel, also im Pausenhof.
Grüne und SPD kritisieren, dass die Maßnahmen reichlich spät kommen.
Sollten bayernweit mehr als 600 Covid-Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, dann springt die Ampel übrigens auch im gesamten Freistaat auf Rot. Und inzwischen kommen aus ganz unterschiedlichen Regionen dringende Hilferufe, dass nämlich die Kliniken an den Kapazitätsgrenzen sind. In Landshut zum Beispiel schlug Oberbürgermeister Alexander Putz am Donnerstag bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz Alarm.
Viele wollen es vielleicht nicht hören. Wir halten es aber für zwingend notwendig, dass wir Ihnen klar sagen, dass die Lage sehr ernst ist, dass wir vor sehr schwierigen Wochen stehen. Ich möchte Ihnen einfach ein Beispiel nennen. Klinikum Landshut, da trage ich auch als Aufsichtsratsvorsitzender Verantwortung. Am 28.10. vor 6 Tagen 4 Corona-Patienten auf Normalstation, Stand heute 17 Patienten, 3 Verdachtsfälle, 4 auf der Intensivstation. Das zeigt den rasanten Anstieg und wir können jetzt nicht warten, bis die Zahlen weiter steigen. Wir müssen jetzt an die Öffentlichkeit gehen und appellieren.
So Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz. Und ähnlich angespannt ist die Lage im Raum Mühldorf am Inn, wo Katrin Nöbauers Reportage beginnt.
Zuletzt waren die Inzidenzen hier sogar über 600. Die Auslastung der Intensivstation 100%.
Also, dass die Auslastung jetzt so hoch ist, das ist natürlich eigentlich schon dramatisch, weil wenn es irgendwie andere Fälle gibt und man selbst vielleicht auch betroffen ist, dann kriegt man vielleicht keinen Platz mehr.
Macht mir schon Angst, weil mein Vater an Covid gestorben ist.
Natürlich macht mir das Sorgen, weil ich in einem Alter bin, wo ich jederzeit einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder irgendwas kriegen kann.
Das Innklinikum hat neben Mühldorf noch 3 weitere Standorte. Die 4 Krankenhäuser sind für die etwa 230.000 Einwohner der beiden Landkreise Mühldorf und Altötting zuständig. Corona-Patienten werden nur an 3 Standorten aufgenommen. Die meisten in Mühldorf, wo Gregor Zimmermann Chefarzt für Pneumologie und Beatmungsmedizin ist.
Wir sind schon sehr, sehr angespannt, insbesondere die Situation, dass wir teilweise morgens nicht wissen, ob wir die Patienten unterbekommen. Das ist für alle eine sehr, sehr starke Anspannung.
Dr. Zimmermann rechnet damit, dass sich die Situation im Innenklinikum noch verschärfen wird, solange die Inzidenzen hoch bleiben.
Meistens steigt die Inzidenz und dann einige Tage darauf steigen dann auch die Behandlungsfälle im Krankenhaus und auf der Intensivstation. Man hat so einen Verzug so zwischen 3 und 14 Tagen, die dazu führen, dass der Patient, der in der Inzidenz erfasst wird, dann auch bei uns im Krankenhaus landet.
Die Covid-Patienten, die jetzt im Innenklinikum liegen, haben sich also schon infiziert, als die Inzidenzen längst nicht so hoch waren. Höhere Inzidenzen bedeuten mehr Erkrankte, die im Zweifel dann auch mit schweren Verläufen auf die Intensivstation kommen können. Und das ganz egal, wie fit sie davor waren, so Chefarzt Zimmermann.
Der Großteil, wie in fast allen Kliniken, sind ungeimpfte Patienten von der Altersseite durchmischt. Wir haben 80-Jährige, wir haben aber auch mittlerweile, und das ist neu in der jetzigen Welle, einen sehr hohen Anteil an jüngeren Patienten. Das heißt Leute, die mitten im Leben stehen und durch so eine Infektion teilweise lebensbedrohlich erkrankt sind.
Für das Personal der Mühldorfer Innenklinik verschärft sich die Situation täglich. Auch durch den Personalmangel, wie Klinikvorstand Thomas Ewald bereits letzte Woche gemahnt hat.
Unsere Mitarbeiter erkranken selber, auch im privaten Bereich, oder sind in Quarantäne, oder deren Kinder müssen in Quarantäne oder sind leider auch erkrankt. Das heißt, uns fallen diese Mitarbeiter aus. Das heißt, andere Kolleginnen und Kollegen müssen diese Ausfälle kompensieren.
Um die Situation zu bewältigen, hat das Innenklinikum eine Taskforce eingerichtet, erklärt der Vorstandsvorsitzende.
Seit 1,5 Jahren tagt fast täglich ein Krisenstab, bestehend aus Experten aus Medizin, Pflege und auch der Klinikleitung. Und wir entscheiden gemeinsam, welche Maßnahmen jetzt notwendig sind.
Maßnahmen wie das Verschieben von planbaren Operationen, um Kapazitäten freizuhalten, oder die Verlegung von Intensivpatienten in andere Krankenhäuser. Doch auch das nicht einfach, denn auch die umliegenden Landkreise haben mit hohen Inzidenzen und vollen Intensivstationen zu kämpfen. Der Rettungsdienstbereich, zu dem auch Mühldorf gehört, hat deshalb einen Krankenhauskoordinator, der im Notfall freie Intensivbetten suchen muss.
Also habt ihr ein bisschen Kapazitäten, oder?
Servus, ich danke dir, ciao.
Krankenhauskoordinator Joaquin Kersting sitzt im Klinikum Traunstein. Zu seinem Rettungsdienstbereich gehören die Landkreise Mühldorf, Altötting, Traunstein und Berchtesgadener Land.
Die Kapazitäten werden da immer weniger, sowohl für die normale Notfallversorgung als auch für die Covid-Versorgung. Jetzt müssen wir uns von Tag zu Tag durchhangeln, von Tag zu Tag schauen, wo ist in welchem Krankenhaus was zu bewerkstelligen. Aber insgesamt sind die Kapazitäten endlich, so wie man das jetzt sieht.
Mindestens ein Intensivbett pro Nacht halten sie frei, für Notfälle. Am nächsten Tag schaut er dann weiter. Zuletzt mussten Patienten sogar bis nach Neustadt an der Saale verlegt werden, also ans andere Ende von Bayern. Die einzige Lösung, die der Krankenhauskoordinator sieht?
Also die Inzidenzen müssen runtergehen. Nur das führt letztendlich dazu, dass die Krankenhausbelastung wieder sinkt.
Aber wie ist es überhaupt so weit gekommen? Das fragen wir den Mühldorfer Landrat Maximilian Heimal.
Das lag zum Teil an der Grenznähe zu Österreich. Das lag bei uns im Landkreis Mühldorf auch daran, dass wir viele Grenzpendler aus Osteuropa haben, die das Virus immer wieder auch mitgebracht haben. Dann ist die saisonale Entwicklung eingetreten, die das Robert-Koch-Institut ja schon seit längerem vorhergesagt hat. Und der dritte Grund, wir hatten noch 3 Sondereffekte. Wir hatten einen Ausbruch in einem Club in Mühldorf. Wir hatten einen Ausbruch bei einer größeren Hochzeit und nach einem Fußballspiel. Und in der Kombination hat es dann die hohen Fallzahlen ergeben.
Angst macht ihm die Situation aber nicht.
Je mehr wir impfen, je schneller wir bei den Impfungen vorankommen, desto schneller kommen wir aus dieser Krise auch wieder raus. Das heißt, im Endeffekt haben Sie jetzt die noch Ungeimpften in der Hand, wie lange diese Krise noch dauert.
Die Pandemie der Ungeimpften macht den Kliniken in Bayern also große Sorgen, doch auch immer mehr Menschen mit Impfdurchbrüchen müssen behandelt werden, in der Regel aber nicht auf der Intensivstation. Um den Impfschutz hochzuhalten bei den Geimpften, setzen Bund und Land ja spätestens seit der Gesundheitsministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Lindau auf die sogenannten Booster, also die Auffrischungsimpfungen. Der Schutz vor Corona-Infektionen ist das eine, das andere sind die Spuren, die Corona-Beschränkungen vielfach hinterlassen haben, zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen. Viele hätten sich verändert, seien nach den diversen Lockdowns und Schulschließungen verschlossener, sagen Pädagogen. Und das sei auch zu spüren bei den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, wie Julia Hofmann bei ihrem Besuch in einer Einrichtung in Nürnberg erfahren hat.
7 Kids im Alter zwischen 8 und 15 sitzen zusammen mit 2 Erzieherinnen an einem langen Esstisch, höhlen Kürbisse aus und schnitzen gruselige Gesichter hinein. Das war über ein Jahr lang nicht möglich. Und früher, vor der Pandemie, hätten bei so einer Aktion im Kinder- und Jugendhaus Pastorius im Nürnberger Westen deutlich mehr mitgemacht. Dabei haben viele Jugendtreffs während des Lockdowns versucht, den Kontakt zu halten. Mit Online-Angeboten, Einzelgesprächen, Treffen unter freiem Himmel. Doch die Gruppenleiter, Erzieher, Sozialarbeiter und Pädagogen merken, dass viele Kinder und Jugendliche gar nicht mehr auftauchen. Bisher jedenfalls. Jürgen Reuter, verantwortlich für die Kinder- und Jugendarbeit bei der Stadt Nürnberg, die an die 50 Jugendeinrichtungen betreibt.
Momentan ist eher so der Fokus darauf, wieder die Beziehungsarbeit aufzunehmen, die jungen Menschen auch wieder hier in die Häuser zu bekommen. Aber wir gehen fest davon aus, dass die jungen Menschen anders zurückkommen. Wie es im Detail ist, in welchem Ausmaß, das werden wir tatsächlich die nächste Zeit aufmerksam beobachten.
Der Kreisjugendring Nürnberg hat gerade bei über 60 Jugendverbänden die Stimmungslage abgefragt. Fazit: Die Jugendlichen sind nicht mehr zurückgekommen und es fehlen weiterhin Räume. Walter Teichmann und Jutta Brüning vom Kreisjugendring haben die Umfrageergebnisse ausgewertet.
Es ist auch noch ganz viel Verunsicherung natürlich da. Was geht wirklich? Was ist gefährlich? Auf was muss man achten?
Und natürlich Räumlichkeiten waren ein großes Problem. Fehlende Räume, passende Räume auch, die nach Hygieneschutzmaßnahmen von der Größe her ausreichend sind.
Raumprobleme hat das Jugendhaus Pastorius in Nürnberg nicht. Hier ist sogar genug Platz zum Klettern, Basketball oder Fußballspielen. Aber auch hier gilt, die Unbekümmertheit ist auf der Strecke geblieben, die ein soziales Miteinander aber braucht. Damit klarzukommen, das falle besonders den etwas älteren Jugendlichen schwer. Verbindliche Voranmeldungen oder Zulassungsbeschränkungen passen halt so gar nicht in diese Lebensphase, so Jürgen Reuter.
Jetzt haben wir trotz unserem niederschwelligen Ansatz trotzdem Regeln, die wir hier auch durchsetzen müssen. Das ist für gerade junge Menschen, gerade auch für Klicken zum Beispiel sehr, sehr schwer, die gerne zu zehnt gekommen sind oder gekommen wären die letzten 1,5 Jahre. Und wir durften aber nur eine kleinere Anzahl hier reinlassen.
Außerdem hätten sich Druck und Stress bei den jungen Menschen erhöht, weil schulisch viel aufgeholt werden muss. Aber auch, weil der Lockdown und der dadurch fehlende Austausch mit Gleichaltrigen sie psychisch belastet.
Und wir bleiben bei der Sorge um Kinder und Jugendliche. Allerdings kommen wir nun zu einer Recherche von Lisa Wreschniok, die eher das Gegenteil beschreibt. Es geht um Kinderkuren. Ab den 1950er Jahren boomten diese geradezu. Als sogenannte Verschickungskinder verbrachten selbst Kleinkinder oft mehrere Wochen in Heimen, gerade auch in Bayern. Und deren oberstes Ziel war es oft, messbare Kurerfolge zu erzielen. Allerdings mit oft fragwürdigen Methoden. Und manche dieser Kinder leiden bis heute darunter.
Sollgewicht fast erreicht, notiert ein Heimarzt. Ein 7-jähriger Junge soll in 6 Wochen 2,5 Kilo zugenommen haben. Der vergilbte Kurüberwachungsschein ist mit Schreibmaschine geschrieben. Das Gewicht ist handschriftlich notiert. Der Junge hatte nicht nur von der guten Luft rund um das Kinderkurheim profitiert, sondern offenbar auch einen medizinischen Appetitanreger bekommen. Ein Mittel namens Nuran. 1976 war das, im Kloster Wessobrunn, südlich des Ammersees. Birgit war Mitte der 70er Jahre im Kloster Wessobrunn auf Kur, um zuzunehmen. Sie möchte nur ihren Vornamen nennen. 6 Wochen war sie damals alleine auf Kur. Die Zeit hat sich bei ihr als traumatisches Erlebnis eingebrannt.
Es gab kein freundliches Wort, es war immer nur Druck.
Vor allem was das Essen angeht. Ihre Gruppenleiterin, keine Schwester, sondern eine Angestellte des Klosters, habe sie als damals 7-Jährige gezwungen, die großen Portionen aufzuessen. Mit Gewalt, erinnert sie sich.
Dann hat sie irgendwann mich an den Haaren gepackt, den Kopf nach hinten gezogen, mir einen Trichter in den Hals gerammt und hat das Essen püriert da reingekippt. Und anschließend habe ich mich in den Suppenteller erbrochen.
Reporter des BR haben viele Erfahrungsberichte gelesen und mit gut 20 ehemaligen Verschickungskindern gesprochen. Viele erinnern sich an Einsamkeit, Schläge und Essenszwang. Auf Anfrage des BR räumen die damaligen Betreiberinnen des Kinderkurheims, die Missionsbenediktinerinnen, ein, dass auch Fehler gemacht wurden. Im Archiv der Benediktinerinnen sind nach Aussage der Schwestern kaum noch Akten zu dieser Zeit. Auch nicht zum Einsatz von Appetitanregern. Birgit und andere ehemalige Heimkinder wünschen sich eine Anerkennung ihres Leids und eine Aufarbeitung des Erlebten. Eine zentrale Anlaufstelle in Bayern gibt es nicht. Das Sozialministerium teilt auf Anfrage mit, die Anlaufstelle für ehemalige Heimkinder sei angewiesen worden, Zitat, besonderes Augenmerk auf diese Thematik zu legen. Der Landtagsabgeordneten Doris Rauscher von der SPD geht das zu langsam. Sie würde eine wissenschaftliche Aufarbeitung gutheißen und eine eigene zentrale Koordinatorenstelle für Bayern, die sowohl alte Dokumente sichern könnte, als auch Betroffene berät.
Manche haben auch schon ein hohes Alter und sind trotzdem immer noch zum Teil stark
traumatisiert. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass für Bayern eine entsprechende Anlaufstelle wirklich sinnvoll wäre. Aber leider stockt das Ganze momentan.
Lisa Wreschniok berichtete. Vor 10 Jahren wurde die NSU-Terrorgruppe enttarnt. 3 von insgesamt 10 Morden hat der nationalsozialistische Untergrund in Nürnberg verübt. Viele Gedenkinitiativen sorgen dort inzwischen dafür, dass die Opfer nicht vergessen und gleichzeitig Toleranz und Vielfalt gefördert werden, wie Michael Reiner erfahren hat.
Einer hier hin, einer da.
Mach das hier, ja, so. Da.
Genau.
So. Aber mach das ein bisschen hier so.
Die Schülerinnen und Schüler der Nürnberger Schadra-Schule setzen Pflanzen in die frische Erde. Sie machen den Gedenkort für Ismail Jascha winterfest. Vor 16 Jahren wurde er genau an dieser Stelle in seinem Imbissstand erschossen. Nicht einmal 100 Meter von der Schule entfernt. Seit Jahren kümmern sie sich um die Pflege, sagt eine Zehntklässlerin.
Zum Beispiel wie jetzt halt die Blumen neu bepflanzen oder hier diese Gedenksteine, wenn die runtergerissen werden oder halt irgendwie so, also einfach irgendwie bemalt werden oder so, dass wir die immer wieder neu machen, um zu zeigen, dass wir uns davon nicht unterkriegen lassen.
Wo damals der Imbiss war, steht heute ein Gartenzaun. An ihm haben die Schülerinnen und Schüler bemalte Kacheln, einen Blumenkasten und ein Bild von Ismail Jascha aufgehängt. Er war das 3. Todesopfer des NSU in Nürnberg. Das Menschenrechtsbüro der Stadt koordiniert die Initiativen, die den NSU-Komplex in Nürnberg aufarbeiten. Martina Mittenhuber, die Leiterin des Büros, erläutert, auf was es dabei ankommt.
Wir stellen die Opfer in den Mittelpunkt unseres Gedenkens, unserer Erinnerungsarbeit und nicht die Täter. Und wir belassen es nicht bei einer erstarrten Erinnerungsarbeit, indem wir Mahnmale aufstellen, indem wir Gedenktage abhalten, sondern wir verleihen diesem Gedenken auch Leben.
Ein Beispiel dafür ist ein Seminar, das das Büro für Studierende anbietet. Die jungen Menschen beschäftigen sich damit, wie die insgesamt 10 Morde in der Bildungsarbeit und im Unterricht thematisiert werden können. Am zentralen NSU-Mahnmal der Stadt, an der Straße der Menschenrechte, liest eine Teilnehmerin die Inschrift vor.
Wir sind bestürzt und beschämt, dass diese terroristischen Gewalttaten über Jahre nicht als das erkannt wurden, was sie waren. Morde aus Menschenverachtung. Wir sagen nie wieder.
Eine weitere Initiative ist der Mosaik-Jugendpreis, den die Städte Nürnberg und München seit 2015 gemeinsam an Jugendprojekte vergeben, die gegen Alltagsrassismus kämpfen. Ein Projekt, das den Angehörigen der Opfer wichtig ist, sagt Wiebke Winter vom Menschenrechtsbüro.
Für Nürnberg kann ich sagen, ist zum Beispiel der Sohn des ermordeten Enver Şimşek, Abdul Kerim Şimşek, ein ganz aktiver Teil in unserer Jury und setzt sich sehr für den Preis ein. Das heißt, die sind direkt mit beteiligt, weil der Preis eben auch eine Form des lebendigen Gedenkens hier in Nürnberg ist, auch an die Opfer des NSU.
Insgesamt 9.000 Euro Preisgeld gibt es für die Gewinner. Mit dem Geld können sie ihre Arbeit fortsetzen.
Allerdings, auch die Neonazi-Szene ist in Bayern 10 Jahre nach der Aufdeckung des NSU weiter aktiv und hat Umsturzfantasien.
2 Fälle aus der jüngsten Vergangenheit zeigen, wie gefährlich die rechtsextreme Szene in Bayern ist. Eine 56-Jährige aus Franken bereitete laut Generalbundesanwalt einen Terroranschlag auf Kommunalpolitiker und Polizisten vor. Bei ihrer Festnahme im vergangenen Jahr war offenbar bereits alles für einen Bombenanschlag vorbereitet. Ein 23-Jähriger aus der Oberpfalz plante in den vergangenen Monaten einen rechtsextremen Terroranschlag auf eine Moschee oder Synagoge. In diesen Fällen konnten die Behörden noch rechtzeitig eingreifen. Beide wurden wegen der Planung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Frau legte Revision ein. Doch BR-Recherchen zeigen, noch heute gibt es bayerische Neonazis, die von einem gewaltsamen Umsturz träumen und mit Maschinenpistolen in Tschechien auf Schießständen trainieren. Experten wie Sozialpsychologe Andreas Zick von der Uni Bielefeld warnen, dass derlei Umsturzfantasien derzeit auch bei breiten Teilen der Bevölkerung Anklang finden. Das würden die Corona-Proteste der vergangenen Monate zeigen.
Jonas Miller berichtete. Der Bundesgerichtshof hat in dieser Woche entschieden, dass der Fall um den früheren Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wollbergs zum Teil neu aufgerollt werden muss. Der Senat in Leipzig bestätigte das erste Urteil des Landgerichts Regensburg aus dem Sommer 2019 zu großen Teilen nicht und gab der Revision der Staatsanwaltschaft in vielen Punkten recht. Andreas Winleder.
Es ist ein hartes Urteil für Joachim Wohlbergs, das die BGH-Richterinnen und Richter nach fast 8 Stunden mündlicher Verhandlung verkünden. Für den früheren Regensburger Oberbürgermeister am schlimmsten, der Senat bestätigt die Verurteilung wegen Bestechlichkeit im 2. Prozess gegen ihn. Wohlbergs Anwalt Peter Witting.
Ja, Sie können sich vorstellen, für einen Politiker ist der Vorwurf der Bestechlichkeit das Schlimmste, was ihm angelastet werden kann.
Und jetzt ist es rechtskräftig. Also das ist eine Entscheidung, die ist niederschmetternd. Und das ist eine Entscheidung, die natürlich für ihn existenziell bedeutsam ist.
Dazu kommt, dass das erste für Wohlberg sehr milde ausgefallene Urteil fast keinen Bestand mehr hat. Da der BGH in zahlreichen Punkten die Freisprüche kassiert, droht Wohlbergs und seinen Mitangeklagten nun eine deutlich härtere Strafe. Über die muss nun das Landgericht München I in der Neuauflage entscheiden. Der BGH legte fest, dass der Fall nicht mehr in Regensburg verhandelt werden soll.
In dieser Woche waren aller Heiligen und aller Seelen die Feiertage, an denen Katholiken an die Heiligen und an ihre verstorbenen Angehörigen denken, an denen sie die Gräber besonders schmücken und an Gräbersegnungen teilnehmen. Jede Religion hat ihre eigenen Rituale, wenn es um den Tod und das Totengedenken geht. Astrid Uhr war bei einer muslimischen Bestattung dabei und das ist schon etwas Besonderes, denn die traditionelle muslimische Bestattung, bei der der Leichnam nur in ein Leintuch gehüllt und ohne Sarg beerdigt wird, ist in Bayern erst seit kurzem erlaubt.
Etwa 80 Muslime haben sich zum Totengebet auf dem Münchner Westfriedhof versammelt, um Hüseyin Dedeoğlu zu verabschieden. Während seines Krebsleidens habe sich der Vater oft Gedanken um seine Bestattung gemacht, sagt Sohn Dennis.
Mein Vater hat schon zu Lebzeiten gesagt, dass er gerne bei seinen Kindern beerdigt werden wollte, also hier in München. Und natürlich auch mit der islamischen Tradition, also nur mit dem Leinentuch.
Sein Wunsch wird wahr. Als einer der ersten Muslime in Bayern wird Dedeoğlu ohne Sarg bestattet. So steht es im Koran. Aus Erde haben wir euch erschaffen und in sie lassen wir euch zurückkehren und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Ohne Sarg verwies der Körper schneller, der Tote erlangt schneller ein neues Leben, glauben Muslime. Bayern hat die Sargpflicht gelockert als eines der letzten Bundesländer. Höchste Zeit, meint Heino Jahn, Leiter der städtischen Friedhöfe München.
Die sarglose Bestattung ist für uns auch ein Stück Normalität und gelebte Integration.
München ist Vorreiter. Ob bald überall im Freistaat sarglose Bestattungen stattfinden, ist fraglich. Die Kommunen müssten auch Waschräume bereitstellen. SPD-Landtagspolitiker Arif Taşdelen.
Also dort, wo Kommunalpolitikerinnen mit Migrationsgeschichte im Stadtrat oder Gemeinde oder Kreisrat sitzen, beantragen sie die sarglose Bestattung. Dort, wo eben niemand mit Migrationsgeschichte im Kommunalparlament ist, wird es sicherlich noch etwas länger dauern.
Nach dem Totengebet wird der Vater auf dem letzten Weg begleitet. Der Transport zum Grab findet noch im Sarg statt, aus hygienischen Gründen. Dann der entscheidende Moment. Friedhofsmitarbeiter heben den in Leinen gewickelten Leichnam an Schlaufen heraus, lassen ihn in die Erde hinab und richten ihn nach Mekka aus. Jetzt wird der Leichnam mit einem schrägen Brett abgedeckt, zum Schutz vor Erde und Steinen, die gleich auf ihn herabstürzen, wenn die Verwandten das Grab verfüllen. Viele Probeläufe hat München durchgeführt, um die Pietät zu wahren. Dennis Dedeoğlu ist dankbar.
Ein würdiger Abschluss hier in München für ihn. Wir freuen uns, dass das hier in München erlaubt ist.
Und mit dem Bericht von Astrid Uhr endet die Wochenchronik mit den Themen aus Bayern. Einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche wünscht Irene Essmann.